Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Morgen.
Wir haben inzwischen November. Es ist Herbst, die Blätter fallen, wie man sieht, nicht nur die Blätter, sondern auch die Bäume bei uns sind in der Nähe riesige Bäume umgefallen, die sie also mit großem Aufwand geborgen haben. Und das war ein schwerer Einsatz. Ich habe dann geschaut, rote Autos und viel Licht am Abend. Es war schon bemerkenswert und bei uns ist nichts passiert. Wir sind bewahrt, Gott hat auf uns aufgepasst. Danke, Herr. Ich begrüße euch und freue mich auf diese Predigt. Und wir haben eben von Richard ein Wort zum Opfer gehört, was also genau zu dieser Predigt passt. Deshalb können wir eigentlich nahtlos übergehen. Und wir haben ja schon oft auch gerade über den Vers, den Richard zitiert hat, er wird öfter genannt, wir haben ihn in Philippa und Lukas haben wir ihn, aber in Matthäus, da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das war ja auch Predigtthema vor einigen Wochen. Und genau das wollen wir jetzt heute nochmal aus der anderen Seite sehen. Wir haben über Sorgen und über alle Dinge gesprochen und haben so den Reichtum ein bisschen außen vor gelassen. Wir haben den Kornbauern zwar immer erwähnt und einige Leute immer erwähnt. Und heute komme ich auf das Thema besonders Reichtum und die Reichen. Das ist natürlich ein heißes Thema, das fasst keiner so gerne an von Pastoren, mit denen ich immer rede. Ich habe da keine Probleme. Die sagen immer, ja, die Leute sagen dann immer, der Pastor redet ja, wenn er sowas predigt, immer nur, dass wir uns in unseren Geldbeutel nehmen und das Geld in die Gemeinde geben. Das ist gar nicht richtig. Das ist gar nicht richtig, wenn man die Bibelverse richtig liest und sie richtig auslegt, dann haben wir nämlich eine ganz andere Ausrichtung, die werden wir heute hören. Der Paulus schreibt an seinen Timotheus, der ja die Gemeinde leitet, und an den schreibt er, dass er sich um die Reichen kümmern soll. Und ich lese euch erstmal den Vers im 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19 vor. Ich habe erstmal die neue Genfer Übersetzung und ich bringe euch dann anschließend nochmal eine andere Übersetzung, um einfach mal, die sind beide gleichlautend, aber einfach nochmal andere Töne daraus zu hören. Also Paulus schreibt an Timotheus, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, im reichen Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Das schreibt Paulus. Und wisst ihr, ich mache die Predigt mal ganz kurz. Jetzt geht jemand, der nicht Timotheus heißt, los und sagt, so Jungs, nun hört mal alle her. Ich mache das ganz kurz. Also wir haben einmal den reichen Jüngling, da sagt Jesus, gib alles den Armen und dann hast du das ewige Leben. Das ist das Erste. Und in Malachi steht, du sollst deinen Zehnten zahlen und so einfach ist das. Und wenn ihr das nicht wollt, dann ist die Tür schon auf und die Leute sind schon raus. Ist doch so, gell? So, dann ist die Predigt zu Ende. Und das ist genau das nicht. Wir sollen nämlich auf etwas ganz anderes hinweisen und das möchte ich heute herausarbeiten. Ich lese euch jetzt die andere Fassung vor. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Ist interessant, da ist ja auch schon wiederum das, was Richard im Wort zum Opfer Matthäus 6,33 ist da eigentlich ein bisschen versteckt, aber auch schon drin. Das dazu. Wenn wir jetzt uns mal mit dem Thema beschäftigen, also wie gesagt, das andere war eine Persiflage, dass der Gemeindepfarrer oder Pastor eben diese Kurzfassung wählt, aber er hat letztlich ja Jesus zitiert und er hat das ja auch gesagt. Aber Jesus hat die Leute damit provoziert. Und mit dem Zehnten, das ist ja auch solche Sache, da muss man sehr vorsichtig vorgehen, damit die Leute nicht das als Holzhammer auf den Kopf bekommen, sondern dass sie ganz vorsichtig letztlich auf Dinge vorbereitet werden, die ja auf der anderen Seite Segen bringen. Und das ist ja der Sinn und Zweck der Sache. Darum reden wir hier heute in dieser heutigen Predigt über Reichtum. Im 1. Timotheus 6, Vers 9, also kurz davor, lesen wir etwas, was ich euch auch nicht verheimlichen möchte. Da ist nämlich etwas drin, was... Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst, heißt es in der neuen Genfer Übersetzung. Die Liebe zum Geld, und da ist der Unterschied. Die Liebe zum Geld ist etwas, wenn man ein Geld hat. Das heißt ja nicht, dass wir nicht Geld haben sollen und nicht benutzen sollen, aber wenn wir die Liebe zum Geld, ist genauso, wenn man nicht als erstes nach dem Reich Gottes trachtet, sondern schon was anderes vorschiebt, dann ist es schon genau falsch und genau das ist hier auch damit gesagt. Den Reichen dieser Welt gebiete ich, den Reichen also in der jetzigen Welt. Und das können wir auf uns ganz genau auch beziehen. Und es sind Mitchristen, das sind Glieder der Gemeinde. Das sind nicht Leute, die außen vor sind. Und Paulus hat ja vorher schon Regeln dem Timotheus gegeben, die er den älteren und jüngeren Männern und älteren und jüngeren Frauen lehren soll, beibringen soll und dass sie alle zum rechten Christsein angeleitet werden. Und nun redet er eben an die reichen Gemeindemitglieder. Die Reichen in der Gemeinde, die an Güter reich sind, die, wie sie auch die Welt hat und die in der Welt auch nur zählen. Und das sind Mitchristen, die als reich gelten und sich selbst für reich halten, die in guter Position sind und die hohes Einkommen haben. Aber ich denke auch an die Talente, wo der Verwalter Talente auszahlt. Da wissen wir natürlich, dass das eine damalige große Währungseinheit war. Aber ich beziehe mal diesen Vers auch auf Talente, die wir verliehen bekommen von Gott, dass wir eben begabt sind, dass wir eine gute Ausbildung haben und dass wir dadurch auch in eine Position gelangen, wo wir ja Reichtum erwerben können. Die kleinen Leute in der Öffentlichkeit, die sind eigentlich immer in der Gemeinde zu finden. Und damals gab es schon eine Aussage, dass etwa Reiche nicht so gerne Christ sein würden, weil, das erleben wir heute auch, wenn ich dahin gehe, dann muss ich ja das so und so machen, dann muss ich ja meinen Zehnten zahlen. Und das ist ja gar nicht wahr. Und deshalb war es damals auch schon etwas Besonderes, wenn ein wohlhabender und angesehener Mann in die Gemeinde kam. Aber das Thema ist eben, ihn auch zu lehren und ihn zu halten und nicht zu vergraulen. Und das gibt Paulus jetzt seinem Timotheus auf. Er leitet sie an, den rechten Umgang mit dem Reichtum. Mit dem Reichtum umzugehen. Und hier muss der Timotheus sicher erstmal gedacht haben, Donnerwetter, was muss ich da überhaupt machen? Das ist ja mutig von ihm, dass er es angeht. Er hat ja sagen können, Paulus, ich kann das nicht. Das ist mir zu groß und die Leute sind mir überlegen. Und wenn die dann die Gemeinde verlassen, bin ich natürlich am Ende da schuld. Nein, hat Timotheus nicht gemacht. Er hat mit ihnen geredet. Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die werden ihr Leben Jesus unterstellen. Und da ist auch die Leitung von Gottes Wort und Geist dabei. Und wir können da die Lebensverhältnisse im vollen Umfang einbeziehen und können auch den Reichtum nicht ausklammern. Ich denke gerade spontan an die Kreuzritter. Die mussten alle, bevor sie in den sogenannten Heiligen Krieg ist, über das will ich gar nicht reden, mussten sie getauft werden. Und sie haben, als sie natürlich voll getauft wurden, haben sie das Schwert aus dem Wasser gehalten, weil sie gesagt haben, das Schwert, darüber will ich selbst verfügen. Und heute ist es so, das wird immer wieder berichtet, dass auch besonders in Amerika die Leute sagen, okay, ich will gerne Christ werden und getauft werden, aber mein Geldbeutel, den halte ich aus dem Wasser raus. Das ist etwas, wo wir heute den Reichtum und das Geld in der Gemeinde nicht ausklammern können. Und es geht hier auch um die Lebensverhältnisse, wie ich schon sagte, und den vollen Umfang dieser Lebensverhältnisse, wo auch das Geld dazugehört. Worauf legt Paulus hier den Finger? Und was ist für uns heute wichtig daraus? Es gibt viele Wohlhabende, die auch in Positionen sind und die gut Geld verdienen, die tüchtig sind, die Leistung bringen, die eine Karriere hinter sich haben und von vielen vergötzt werden. Und das ist etwas, was wir nicht machen dürfen. Eine Vergötzung unserer Position, unseres Geldes und wie auch eben schon wir gehört haben im 1. Timotheus 6, Vers 9, dass wir eben die Liebe zum Geld nicht in den Vordergrund stellen sollen. Reich ist doch etwas. Wenn wir in Deutschland denken, dann sind wir doch alle reich. Wir haben Essen, wir haben Kleidung. Es gibt, wenn jetzt jemand sagt, ich bin arm, dann gibt es eine Kleiderkammer, wo man sich einkleiden kann. Es gibt bei der Rosenheimer Leibspeise was zu essen. Es gibt, wenn du Hartz IV hast, wird sogar die Wohnung bezahlt. Wir haben die Wohnung, das sind schon drei. Dann haben wir also gute Schuhe an den Füßen, um uns zu bewegen, notfalls ein Fahrrad oder vielleicht sogar ein altes Auto, wenn wir das sehen. Und wir haben etwas Fünftes, was zum Reichtum beiträgt, die Krankenversicherung, die heute auch ganz zwangsläufig immer schon bei Jobcenter-Leuten mit abgeschlossen ist. Da ist auch schon die Krankenversicherung mit drin. Also sind wir doch in unserer westlichen Welt, in Deutschland sogar vorrangig mit guten Dingen ausgestattet und wir können uns wirklich als reich. Ich habe da muss ich etwas einfließen lassen, was ich auch jetzt gehört habe, die Meloni, die Staatspräsidentin von Italien, hat über alle Handys, ich weiß nicht, mehrere hunderttausend Handys sind angesprochen worden. Die haben auf einmal geklingelt und sie hat ihnen gesagt, dass die Sozialleistungen in Italien ab sofort eingestellt werden. Wow. Die Leute sind arm. Da geht nichts mehr. Und was hat sie gesagt als Begründung? Die sollen gefälligst arbeiten. Hammerhart. Ich halte mal einen Augenblick an, da sollte man wirklich drüber nachdenken. Das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir wollten eigentlich nach Italien fahren. Da könnte ich mir vorstellen, dass da die Leute auf die Straße gehen. Weil das ist schon herausfordernd. Und ab sofort, nicht erst mal nächstes Jahr oder so. Nein, ab sofort werden die Sozialleistungen eingestellt. Aber zurück zum Reichtum. Das Fehlverhalten wollen wir jetzt einmal anschauen. Die Reichen sollen nicht stolz sein. Christ sein bedeutet, dass wir schon einen Besitz haben können und wir dürfen auch in der beruflichen Stellung, wo wir es zu Rang und Ehren und Namen gebracht haben, Begabung, Bildung, Tüchtigkeit und Leistung haben, die uns ja zur Verfügung gestellt werden, aber wir sollen uns dadurch nicht auf den Sockel stellen und uns nicht selbst erhöhen. Und wenn wir das tun, diese Selbstvergötzung, dann ist schon wieder mal der Satan mitten im Spiel. Frommer Hochmut und Störung der Gemeinschaft. Störung der Gemeinschaft. Wir gebieten jetzt dem Satan, dass er Richard den Husten wegnimmt. Satan, du hast hier nicht zu stören. Störung der Gemeinschaft habe ich gerade hier auf meinem Zettel stehen. Das ist doch das, was der Satan will. Und da halten wir dagegen. Und wenn wir hier mit Hochmut an die Sache rankommen, dann haben wir schon die Spur unseres Vorbilds, nämlich unseres Herrn Jesus Christus, verlassen. Dann sind wir schon abgebogen. Das Haushaltergleichnis macht das deutlich. Und das sagt etwas, das geistlich und menschlich natürlich harmonieren muss. Und dass das Anvertraute, mit dem wir dienen sollen. Das heißt, hier wird dem vom Haushalter, vom Verwalter, wie wir vorher schon gesagt haben, den drei Leuten Geld gegeben, was sie verwalten sollen. Und das ist etwas, was wir uns auch immer wieder sagen müssen. Wir werden von Gott mit Dingen ausgestattet, die er uns anvertraut. 1. Korinther 4, Vers 7 können wir da was lesen, werde ich jetzt nicht Mit diesem, was wir anvertraut haben, sollen wir ihm dienen. Und wenn wir eigensüchtig sind und davon nicht Gebrauch machen, dann ist das in Gottes Augen eine Unterschlagung. Wir zweigen etwas ab für uns, was eigentlich von ihm für sein Reich gedacht ist. Das Fehlverhalten von Christen gegenüber dem Reichtum ist ein unsicheres Hoffen auf den Reichtum, schreibt auch hier Paulus. Wenn wir zum Beispiel sagen, Gott hat uns im Vater unser gegeben, unser täglich Brot gib uns heute. Und der Reiche, wir reden wohlgemerkt von Christen, der reiche Christ sagt, brauche ich nicht. Ich habe ja mein Geld, ich habe ja mein Auskommen, davon kann ich mir ja mein Brot kaufen. Und das ist etwas, wo wir wirklich daran denken sollen, wenn wir ein gutes Gehalt haben und eine reichliche Altersversorgung, wenn wir Kapitalzinsen haben oder Aktiendividenden oder was wir alles noch an Einnahmen haben, dann können wir uns darauf nicht ausruhen. Wir können zum Beispiel noch hinzufügen, wenn unser Betrieb in Konkurs geht, ach, ist doch wurscht, ich habe ja eine solche ungewöhnliche Fähigkeit und Arbeitskraft, dass ich sofort wieder eine entsprechende Anstellung bekomme. All das gibt der Satan einem ein und davon haben wir diese Verkürzung des Reichtums und davor sollen wir uns warnen. Und das sehen wir hier in diesen Versen, die Paulus an Timotheus schreibt. Paulus nennt diesen Besitz unsicher. Und wir leben ja in unruhigen Zeiten, dass, wenn wir die Tagesschau anhören, wir haben ja auf jeder Ecke heute Probleme, nicht nur Probleme, sondern Riesenschwierigkeiten. Und die Realität ist doch, Kriege und Wirtschaftskrisen, die können wechseln. Und wenn ich nur ein Wortspiel machen darf, zum Wesen einer Währung gehört gerade, dass sie nicht währt. Ist doch so.
Ja.
Das ist eine doppelsinnige Betrachtung. Scheinbar stabile Unternehmen können über Nacht zahlungsunfähig werden und Unfall und Erkrankungen können einen Menschen leistungsunfähig machen. Die Begabung und Tüchtigkeit sind dann weg und der Herr warnt davor, auf diesen unsicheren Reichtum zu setzen. Und auch einen solchen zu sammeln im Blick auf die Zukunft, so darauf zu hoffen. Und Jesus bringt uns diese Lehre. Und er tut das aus Liebe zu uns. Er will uns davor bewahren. Er möchte nicht, dass wir einen Strohhalm in der Hand haben, wenn es so entscheidende Dinge für unsere Rettung gibt. Und darauf kommen wir gleich noch. Er will nicht, dass wir uns an etwas binden lassen, von dem wir im entscheidenden Augenblick nicht loskommen und das uns dann mit in die Tiefe reißt. Wenn wir zum Beispiel bis zum Ende unseres Lebens an dem Reichtum festhalten und ihn vergöttern und uns auf den Sockel stellen, dann ist unser ewiges Leben futsch, auch als Christen. Und daran müssen wir immer denken. Paulus schreibt weiterhin an Timotheus, dass wir nicht hoffen sollen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet. Amen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere. Da kommt es wieder vor, da ist es wieder. Nicht? Da ist wieder der Matthäus 6, 33. Und wenn wir eben das sehen, dann komme ich nochmal auf diese SMS, die in Italien verschickt werden. Da ist plötzlich Ende der Fahnenstange, da ist es aus. Da hat keiner darüber nachgedacht, dass das plötzlich auf der Agenda steht. Ich möchte nicht wissen, wie es den Leuten geht, die in irgendwelchen abgelegenen Gegenden leben, wo überhaupt keine Betriebe sind, wo die einfach gar nicht wissen, wo sie Arbeit finden. Die sollen gefälligst arbeiten. Ja, wie sollen sie das machen? Okay. Das sind die Industrie wandert ab und wir müssen ja gar nicht so weit schauen. Schauen wir doch auf unsere eigene Industrie. Wie geht es mit uns weiter? Wir als reiches Land können auch ganz schnell wieder in eine Ecke kommen, wo es ganz anders aussieht und wo wir drunter leiden. Und dann müssen wir immer, wenn es unsicher wird oder wenn wir mit Sorgen, dann darauf kommt ja nachher gerade das Sorgen, dass wir uns da nicht sorgen sollen. So baut ja baut Paulus das ja auf. Und wir haben das Sorgen haben wir schon vorweggenommen und jetzt kommen wir auf den Reichtum, der letztlich dazu führt. Und selbst wenn wir jetzt in unsere Zeiten, unsichere Zeiten hineinkommen, ist Gott immer noch da. Und wenn der Geldwert rasch schwindet und wenn wirtschaftliche und politische Entwicklungen oder unsere Altersversorgung nicht mehr so ohne weiteres ausgezahlt werden kann, ja, und sogar ein Fall der Arbeitsunfähigkeit droht, was machen wir dann? Gott ist immer noch da. Wir können auf jeden Fall noch beten. Und dann, das haben wir alle auch schon erlebt, in welch wunderbaren Erfahrungen haben Beter im Kleinen wie im Großen gerade auch in solchen Notzeiten diese Erfahrung gemacht. Und wir haben eben im Lobpreis gesungen, in wie viel Not hat uns der gnädige Gott über uns Flügel bereitet. Genau das. Und da können wir immer noch hin, oder da sind wir eigentlich von Anfang an besser aufgehoben, wenn wir mit Gott arbeiten und den Reichtum an die zweite Stelle stellen. Er darf ja gerne da sein. Und das hören wir ja auch. Wir sollen es genießen. Paulus betont ja, wir sollen das Erforderliche reichlich darbietet, damit wir es genießen. Nicht, wenn wir in Dankbarkeit das tun und zugleich Notleidenden helfen, ist das kein Unrecht. Und Jesus ist es, er war auf den Wink des himmlischen Vaters immer bereit, beides zu tun. Er ist eingeladen worden von Menschen und er hat mit ihnen gegessen. Er ist versorgt worden von Menschen, er hat die gute Seite auch kennengelernt, aber er hat es nicht abgelehnt, wenn es darum ging, ans Kreuz zu gehen und für uns zu sterben. Ohne Widerrede hat er das getan und sich Gott für Gott hingegeben. Paulus schreibt das. Schauen wir doch auf ihn. Ja, Amen. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Satt sein und hungern, beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Philipper 4,12, einer meiner Lieblingsverse. Also der Wohlhabende darf überaus gerne auch etwas sich gönnen. Eine Ferienreise, eine gute Wohnung oder ein Haus. Er darf den Kindern, den Enkeln und den Angehörigen entsprechendes zuwenden, Gutes tun und mit anderen teilen. Das vergesst nicht, sagt es in Hebräer 13, Vers 16. Und mit dem anderen, was Timotheus meint, da kommen wir auf das nächste Thema und da soll Timotheus auch die Gemeinde anleiten und das ist nämlich das anvertraute Gut. Alles in diesem kleinen Vers drin, gell? Wenn wir die 17 bis 19 Verse lesen, da ist so viel drin. Paulus spricht hier von der Gefahr, nicht von der Gefahr des Missbrauchs, sondern insbesondere auch vom rechten Gebrauch des Anverteilten, des Besitzes und der Begabung und der Tüchtigkeit. Gutes tun, wie das andere so nicht können. Das heißt einmal, dass wir das Evangelium, den Aufbau des Evangeliums, den Lauf des Evangeliums unterstützen, den Bau der Gemeinde, für notleidende Menschen sorgen und dass wir aber auch die eigene Familie nicht benachteiligen sollen. Und wenn wir das alles mit einbeziehen, dann haben wir vielleicht manche Menschen, die so noch ohne weiteres gar nicht gedacht haben. Ich denke, dabei, wenn ich das lese, auch Gutes tun an unsere Rosenheimer Leibspeise. Und wir waren am Freitag, haben wir eine Unterstützung von Namen, nenne ich gerne mal Döser. Döser ist bekannt, das ist der Chef vom OVB. Und wir haben bei unserem Gemüse- und Obstgroßhandel, da kriegen wir 20%, auch weil wir eben einfach Gutes tun, weil die sehen, dass wir Gutes tun. Und als wir dann den Termin dort gemacht haben, einen Fototermin für die Zeitung und auch einen kurzen Bericht, der war am Samstag in der Zeitung, da sind mit einem großen SUV nicht nur der Chef vom OVB, sondern auch der Vater und der Sohn. Es waren drei Generationen Dösers auf einmal da. Und dann muss ich natürlich in der Mitte stehen und ich muss jetzt das tun, dass ich mich auf den Sockel stelle und sage, ich bin der Peter Kaiser und ich habe das alles geschafft. Das war das, was ihr nicht hören wollt. Nicht? Das habe ich natürlich nicht getan, denn das ist gar nicht meine Art. Die Leute haben gemerkt, dass in meiner Art, wie ich berichte, das Herz spricht, das Herz erkennbar wird. Das haben sie sofort erkannt in dem, was ich sage, woher es kommt und wohin es geht. Dass wir mit unserem ganzen Herzen dabei sind, Gutes zu tun und diesen Menschen das zu geben, was sie dringend brauchen. Und in letzter Zeit ist dies dringend brauchen, wenn man die Zeitung liest und auch Workshops sieht. Einsamkeit ist in letzter Zeit ein großes Thema. Da sind wir auch unterwegs. Einsamkeit ist auch eine Bedürftigkeit, auch wenn die Leute Geld haben. So, und jetzt komme ich nochmal zu mir. Wenn ich das darstelle, hat ein Freund von mir, der Steuerberater ist und wirklich ein sehr guter Freund ist, der hat mal zu mir gesagt, tu Gutes und rede drüber. Das ist etwas, was man machen muss. Wenn ich mich in stille Kämmerlein setze, da kann ich auch gerne zu Gott beten, aber es passiert nichts. Ich muss raus, ich muss etwas tun, ich muss beides tun. Ich muss arbeiten, Jakobus sagt es, dass man etwas tun muss und dass man aber auch beten muss. Und wenn man das in Einklang miteinander bringt, dann darf es nicht dazu führen, dass man sich selbst auf den Sockel stellt. Und das werde ich nie tun, aber das ist wie eine Waagschale. Das muss ausgewogen sein, dass man einerseits darüber berichtet, was man tut, was man schon geschafft hat. Und die Leute sind dann immer überrascht, wie groß wir geworden sind. Aber es ist ja nicht allein mein Verdienst. Ich bin ja der verlängerte Arm von Jesus und durch ihn ist mir das ermöglicht. Er hat mir die Fähigkeiten gegeben und er hat mir die Möglichkeit gegeben, Geld einzusammeln. Und das passt deshalb so genau in diese Richtung. Und wenn wir jetzt heute sagen, dass wir Geld haben, dann komme ich zu einem Test. Dieser Steuerberaterfreund hat mal zu mir gesagt, hast du eigentlich Rücklagen? Ja, natürlich habe ich Rücklagen. Ich bin doch kaufmännisch erzogen, steuerberaterlich geprägt und habe dann hinterher sogar Theologie studiert, bin heute Pastor. Das passt ja alles zusammen. Ich werde doch nicht leichtfertig jetzt in den Tag hineinleben. Ich habe natürlich Rücklagen. Und dann sagt er, mach sie doch mal zweckgebunden, dass du sagst, die Rücklagen nimmst du für ein Projekt, das du anmieten oder bauen wirst oder wie auch immer. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dann habe ich aber nichts mehr für die laufenden Kosten. Und dann hat er zu mir gesagt, jetzt seid ihr überrascht, dann setz dein Glaube ein.
Wow.
Das war aber gut jetzt. Versteht ihr? Das ist etwas, wo man wirklich sagt, dann lebe ich im freien Fall. Könnte man meinen. Aber Gott ist da, der fängt halt wieder auf. Gell? Und dann kommen wir nicht in Not, wo uns der gnädige Gott mit seinen Flügeln bereitet, sondern er versorgt uns da auch weiterhin. Mir fällt ganz spontan eine Sache eines Missionars, in Amerika ist das gewesen, der ist geschickt worden, um eine Gemeinde in Russland aufzubauen. Dann hat er gesagt, okay, ich weiß noch nicht wohin und Gott hat ihn dann an einen Ort geschickt und hat gesagt, dort möchte ich, dass du ein Haus aufbaust für Waisenkinder und für Bedürftige. Und dann hat er gesagt, okay, wie soll ich das dann machen? Und dann hat Gott gesagt, du hast doch noch deine Altersversicherung, die kannst du dir auszahlen lassen. Den Rest hat er sowieso schon eingesetzt, um darüber zu kommen. Und dann hat er gesagt, ja okay, dann habe ich aber für mein Alter nichts mehr. Und er hat gesagt, ich werde schon machen. Dann hat er ihn rübergeschickt und hat sich erkundigt, was es kosten würde, so ein Haus zu erwerben. Gleichzeitig hat er die Altersversicherung gebeten, seine Versicherungsgesellschaft, wo die Altersversorgung abgeschlossen war, hat er gebeten, sie möge ihm doch bitte den Rückkaufswert für seine Versicherung übermitteln. Beide waren auf den Cent genau übereinstimmend. Wow. Muss man da noch fragen, was er gemacht hat? Er hat das Haus gebaut und hat seine Altersversicherung hergegeben und Gott hat ihn versorgt. Das ist Glaube, das ist Reichtum. Auch das ist letztlich das, was Jesus an den Jüngling sagt. Aber das sagt er ja nicht zu jedem. Da darf man keine Angst haben. Gott arbeitet doch nicht mit dem Rasenmäher. Gott ist doch individuell und so hat er für jeden etwas, das er in seiner Art und Weise tun kann, um anderen zu helfen und Menschen in Not zu begegnen. Und die eigene Familie soll man nicht benachteiligen. Wir kommen zu einem neuartigen Reichtum, um den es hier geht, durch das anvertraute Gut. Reich werden an guten Werken. Das ist nämlich das, was wir auch schon besprochen haben. Was wir auch mit unserer Rosenheimer Leibspeise, die sich immer größer ausweitet, tun. Und wir werden auch immer darauf vorbereitet, das auch zu schaffen. Gott schickt uns immer die richtigen Leute und die richtigen Unterstützer. Es ist einfach gewaltig. Reich werden an guten Werken. Und dieser Reichtum, der ist nicht unsicher. Es ist ein Reichtum, der auf jeden Fall als Verheißung Gottes für seine Kinder und Enkel werden kann. Wenn die Eltern im Segen säen, dürfen nicht nur sie, sondern auch die Kinder im Segen ernten. Wo finden wir das? In der Bibel, 2. Korinther 9, Vers 6. Ist es nicht toll? Dass also unser Handeln als Reiche auf die Kinder übergreift und dort weitergeführt werden kann. Ich habe noch einen Punkt, der auch mit angesprochen wird. Gerne geben. Gib gerne. Wir sollen als Kinder unseres Vaters im Himmel ihm nachahmen. Wir sollen das Gleiche tun, was er tut. Und wenn er gerne gibt, was er ja tut, was er uns als Kinder, wir sind seine Kinder. Ich bin letztens auf der Straße unterwegs gewesen und dann habe ich Menschen getroffen und haben sie gesiezt. Und dann bin ich weiter alleine gegangen und dann habe ich Gott geduzt. Und dann habe ich gesagt, es ist ein Privileg, dass wir Gott duzen dürfen. Wir dürfen du zu ihm sagen. Unser Vater ist Gott, unser Bruder ist Jesus. Ich finde es so gewaltig. Und wenn wir das dann damit verbinden, dass wir gerne geben, dann sind wir doch seiner Art gleich. Und das ist etwas Wichtiges. Behilflich sein ist das Nächste, was auch im Wort steht. Wir sollen mit praktischer und tatkräftiger Hand zupacken. Es ist gut, Hilfe anzubieten und auch mal zu fragen, sag ruhig, ich habe ja die Möglichkeit und hätte auch Zeit, etwas zu tun. Das ist etwas, was wir dann vielleicht, wenn jemand fragt, auch einsetzen können. Wir erleben das auch, dass Leute zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne mitarbeiten. Wir haben viele Mitarbeiter, die einfach dastehen, out of the blue, jetzt für Essen am Samstag, für Essen auf Rädern, für unseren Dienst Rosenheimer Leibspeise stehen plötzlich Leute da. Und besonders für die Weihnachtsveranstaltung habe ich jetzt wieder zwei Leute, die ganz spontan angerufen haben. Wir hatten mal vor Covid, kann mich gar nicht mehr an die Leute erinnern, so ganz schwach vielleicht noch, aber habe kein Gesicht mehr. Vor Covid hatten wir mal telefoniert und dann ging das ja alles nicht mehr so, wie es sein sollte. Und jetzt würde ich gerne wieder mitarbeiten. Ist das nicht toll? Das ist etwas, behilflich zu sein. Und wenn wir das haben, dann ist das alles, was wir natürlich nur sagen können, indem wir zum Herrn aufblicken können. Und sagen, Herr, du hast das gemacht. Das ist nicht unsere Tätigkeit. Wir sind zwar, tu Gutes und red drüber, aber der Herr schickt uns die Leute. Er lässt uns das richtig platzieren. Er lässt uns in der richtigen Art und Weise uns darstellen. Wir haben jetzt, nächste Woche ist im OVB das Gesundheitsmagazin. Da haben wir eine Anzeige drin und das OVB hat gesagt, ach, ihr macht ja so viel. Wir schreiben einfach noch mal einen Artikel über euch, den bringen wir auch mit rein. Die Anzeige muss ich bezahlen, aber der Artikel ist kostenlos. Und das wird wiederum auf uns aufmerksam machen, gerade in der Weihnachtszeit, wo wir unsere Spendenaktion beginnen. Alles von Gott eingefädelt. Aber es gibt noch was anderes. Es gibt was anderes, was viel wichtiger ist, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft. Das ist nicht das Trachten nach der Zukunft, dass wir vielleicht sagen, oh, morgen muss ich einen Systemschein beim Lotto abgeben oder was weiß ich, was es heute alles gibt. El Gordo in Spanien, gell, wo die Millionen, der letzte Woche hat eine Person 35 Millionen gewonnen. Ich kann darüber nicht nachdenken. Ich spiele kein Lotto und keine. Oh, da muss ich aufpassen. Ich habe ein Los bei der Aktion Mensch Lotterie. Oh. Aber da tue ich ja wieder Gutes damit. Und da habe ich das Gute im Vordergrund und nicht, dass ich irgendwann mal gewinnen kann. Ich glaube, ich bin sehr überrascht, wenn da mal ein Gewinn kommt. Das ist nicht das, wo ich jetzt jeden Tag drauf warte und hinschaue. Wenn wir den Schatz im Himmel haben, dann haben wir doch automatisch wieder den reichen Jüngling, wo Jesus ihn fragt, oder er Jesus fragt, was soll ich tun? Und Jesus gibt ihm ganz klipp und klar die Antwort, nicht auf weltlichen Besitz zu achten, obwohl er ihm ja nicht alles wegnehmen will. Das ist ja das, was er gar nicht will. Er will ihn nur provozieren. Sondern er soll Schätze, er lädt ihn ein, einen Schatz im Himmel zu haben. Matthäus 19, Vers 21. Ja, wie mangelhaft manchmal es ist, wenn man Gutes tut. Man hat dann eigene Motive im Hintergrund, eigene Ehre. Und wenn ich dann sage, oh, bin ich nicht gut, ich habe das gemacht. Gell? Ich habe mal, früher haben wir mal, da hat jemand ich glaube, 3 Wochen lang gesagt, oh, bin ich nicht toll, ich habe eine Spülmaschine für die Gemeinde gestiftet. Die hat, glaube ich, 2 Jahre irgendwo in der Ecke gestanden und als wir sie eingebaut haben, lief das Wasser aus allen Rohren aus dieser Maschine und wir haben sie dann noch entsorgen müssen. Das ist etwas, wo, wenn wir uns damit Ehre geben wollen und die Motive in den Vordergrund stellen, was sagt die Bibel in Matthäus 6, Vers 2? Dann hast du deinen Lohn schon gehabt. Also, nix da. Gell? Dann ist das alles verwirkt. Was sollen wir tun? Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Und das ist etwas, das geht natürlich, das ist auch symbolisch. Das geht um uns selber. Wir sollen uns nicht selbst bewundern und wir sollen uns nicht selbst in die Sonne stellen. Und das ist etwas, was Jesus uns auch aufträgt, dass wir nicht mit den guten Werken dann rausposaunen, wie gut wir sind. Und da komme ich wieder, ihr merkt, ich habe diese Zwietracht kann ich das gar nicht nennen, aber ich muss aufpassen, dass ich unseren Dienst darstelle, aber mich nicht selbst dabei in die Gefahr bringe, auf einen Sockel zu kommen. Und das ist etwas, das muss mir immer gelingen und da passe ich auch furchtbar auf. Und das merken die Leute immer, wenn ich dann von den Leuten, wo ich berichte, wo ich dann höre, da sitzt das Herz am rechten Fleck. Und wenn das immer noch dabei ist, dann habe ich keine Angst, dass ich irgendwo auf den Sockel komme. Ich muss ja letztlich das, was Paulus hier schreibt, muss ich ja auch weitergeben. Und das ist ja das, was wir heute tun. Wir sollen diese Dinge, die Timotheus ausführen soll, die sollen wir heute auch tun. Und dann dürfen wir eins noch vergessen. Es gibt so einen schönen Spruch, Undank ist der Welt ein Lohn. Die Leute, denen wir Gutes tun, die sind manchmal gar nicht so, dass sie uns dafür danken, das einfach vergessen und die sind weg. Ich habe viele Dinge, wo es um Heilung ging und Unterstützung. Wir haben mal eine Frau bei der Polizei ausgelöst, haben sehr viel Geld aufgewendet, weil sie sonst inhaftiert worden wäre. Die Frau habe ich nie wieder gesehen, das Geld natürlich auch nicht. Aber okay, da ist es vergessen. Aber wer hat das nicht vergessen? Gott. Bei Gott ist es unvergessen. Matthäus 6, Vers 18 oder Lukas 6, 23 haben wir das, wenn wir es nachlesen wollen. Da ist etwas Wunderbares beantwortet. Und wir werden, glaube ich, wenn wir vom Herrn stehen, nicht nur kritisiert, will ich gar nicht mal sagen, aber es werden einige Punkte wohl angesprochen, wo wir nicht so ganz auf Kurs waren. Aber wir werden, glaube ich, staunen, was er alles mitgekriegt hat, was wir auch Gutes getan haben. Und darauf freue ich mich ja. Der nächste Punkt ist, damit sie das wahre Leben ergreifen. Und darum geht es. Es geht um die innere Haltung und auch die äußere Haltung. Wir müssen beides miteinander verbunden sehen. Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Das Herz muss dabei sein. Und dann können wir das wahre Leben ergreifen, den Herrn selbst nämlich. Und er reicht uns ja die Hand. Er hat uns ergriffen. So, und so können auch wir ihn ergreifen. Das ist ja eine Reaktion, die von ihm kommt. Und dazu ist es notwendig, dass wir auch einiges loslassen müssen. Und dazu gehört auch Geld. Geld loslassen und nicht dran hängen. Und dann wird es vermehrt werden. Es gibt so einen schönen Spruch, die Leute aus der Welt, die sagen, die Christen sind komische Menschen. Die geben den Zehnten von ihrem Einkommen und haben trotzdem mehr als wir. Und das ist doch genau das. Die haben es begriffen, was bei uns passiert. Dass wir, dadurch, dass wir mit dem Geld im Sinne Gottes umgehen, mehr haben, als das wir vorher im Geldbeutel hatten. Und das ist der rechte Gebrauch von Gaben und der Gebrauch, die uns nie reuen. Und wenn wir an Kinder und Enkel geben, wenn wir davon etwas weniger hinterlassen, werden wir es schließlich nie bedauern, sondern wir werden uns im neuen, wahren Leben darüber freuen können. Dass da auch wieder der Segen ist, auch wenn wir weniger unserer Nachwelt überlassen, das betone ich nochmal. Und da kommen wir zu einem ganz gefährlichen Punkt. Wenn wir an die Gefahren denken, hat Paulus nicht nur gesagt, dass es gefährlich ist, reich werden zu wollen und wo aber auch schlimmer Missbrauch mit dem Reichtum droht. Er sagt, was für ein erfreuliches Instrumentarium, die mancherlei Arten von Reichtum für Menschen, die Gott, Jesus Christus, ganz zur Verfügung stehen wollen, sein könnten und solchen Umgang mit unserem Reichtum wesentlich zur Praxis des Christseins, zur rechten Glaubensgehorsam, zur wahren Frömmigkeit und Heiligung erhöht. Das ist etwas schwierig, aber das habe ich abgelesen. Das ist das, was letztlich dabei herauskommen soll. Und wenn wir jetzt nochmal auch auf schwierige Zeiten sehen, dann habe ich auch ein Beispiel, wo wir Christsein beweisen können. Denk doch mal an Erbstreitigkeiten. Ich habe in meinem Leben, in meiner Steuerkanzlei, viele Erbstreitigkeiten miterlebt. Und wenn wir als einziger Christ in diesem Kreis der Beteiligten sind, dann können wir doch ein Glaubenszeugnis geben, dass wir auf Dinge einschlagen, die nicht unbedingt rechtens sind, indem wir einfach verzichten und sagen, okay, ich bin großzügig, nehmt gerne den Teil, den ihr haben möchtet, ich habe ja immer noch genug. Dass man einfach nicht jetzt auf den Cent guckt und sagt, das ist meiner, das will ich haben, sondern dass man einfach Christsein zur Schau stellt, dadurch, dass man auf Teile, die einem zustehen, verzichten. Und wenn wir an andere Christen denken, Enteignung und Vertreibung und wie dann durch eine antichristliche Staatsmacht ihre Güter beschlagnahmt werden und wenn die dann ziehen und mit Freuden, weil sie wussten, dass sie eine bessere Bleibe haben und besitzen werden. Das ist auch die hohe Kunst. Ich denke da nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt Christen sind, aber einige waren sicher in Pakistan mit dabei, wo, ich weiß nicht, 183.000 plötzlich bis morgen letzte Woche bis morgen ein Ultimatum hatten, das Land zu verlassen. Da hat man nicht lange gefackelt, ob sie ausreisen dürfen oder ob es genehm ist. Und die hat man einfach rausgeschickt. Ja. Die hat man nach Afghanistan rausgeschmissen, in ein Land, wo ich nicht unbedingt leben möchte. Ja. Gell? Und das ist auch etwas, dann eben zu sagen, in dem Moment immer noch an Gott zu glauben, das ist schon die hohe Kunst. Übrigens in Hebräer 10, Vers 34 ist es, dass wir den Raub ihrer Güter mit Freuden, weil sie wussten, dass sie eine bessere und bleibende Habe besitzen. Das ist das Reich Gottes, was wir haben. Das kann uns keiner nehmen. Das kann uns keiner nehmen. Das können nur wir wegschmeißen, indem wir in solchen Situationen falsch handeln. Ihr seht, es ist also gar nicht so, wie ich eingangs gesagt habe, das war natürlich etwas verballhornt, dass man jetzt alles weggeben soll, sondern man soll den Reichtum sicher einsetzen. Und dadurch wird er ja vermehrt. Gebt und es wird euch gegeben. Hallo, wenn ich gebe, habe ich mehr. Und wenn ich sehe, wo die Not am größten ist, dann kann ich nicht wegschauen, dann muss ich geben. Und das ist etwas, wo wir ja auch in letzter Zeit hart gefordert werden, mit Geben eigentlich etwas zu tun, was immer noch von Herzen kommen muss und immer noch mit Freude gegeben wird und uns dadurch eben anrechenbar ist in der zukünftigen Welt. Das ist nicht die Berechnung. Nicht zu geben, weil das ja alles dann eintritt. Nein, einfach die Not zu sehen und dann zu entscheiden. Und hinterher, wie ich schon sagte, wir werden überrascht sein, was Gott alles uns eines Tages mal vortragen wird, was wir getan haben. Wir wissen es vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht haben wir es unterschwellig im Handeln getätigt. Aber Gott wird es wissen. Seine Buchführung ist perfekt. Und darauf können wir uns verlassen. Gott lässt uns nie fallen. Und das, was wir haben, das ist das Schlusswort jetzt, was unvergänglich ist, ist das ewige Leben. Und wenn wir das durch falsche Behandlung unseres Reichtums aufs Spiel setzen, es wäre fatal. Dann haben wir in der zukünftigen Welt. Wie heißt das? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Da können wir nichts mitnehmen. Gell? Das ist auch so ein Spruch. Aber okay, ich danke euch für den heutigen Sonntag. Ich segne euch und wünsche euch eine gute Woche und ja, einen herrlichen Spätsommer. Es ist ja nicht Spätherbst, die Blätter fallen, dass wir also gute Sonnentage noch haben und uns an der Welt erfreuen können, die uns Gott ja auch immer wieder vor Augen führt, wie gut sie ist und wie er auch alles im Griff hat. Danke fürs Zuhören. Ich grüße unsere Trema-Gemeinde und unsere Zuhörer im Internet. Und bis zum nächsten Sonntag. Euer Pastor Peter.